Sprache als Mordversuch an der Wirklichkeit. Das ist aus einem Text, auch ein Schritt nach Gomorra, wo sie sagt, und irgendwann, mein Reich wird kommen, es ist nicht das Reich der Frauen und es ist nicht das Reich der Männer, es ist ein neues Reich und da werden wir nicht mehr etikettiert, sinngemäß, da werden wir nicht mehr in Schubladen gesteckt. Das ist doch genau das, worüber wir jetzt diskutieren. Mhm. Das fand ich total spannend.
So.
So lacht er. Er lacht.
Ich lache. Ich muss sagen, ich habe den Film sehr genossen, weil ich so ein gutes Gefühl für Ingeborg Bachmann bekommen habe, als ich ihn gesehen habe, weil sie natürlich so schwer greifbar ist. War das auch deine Intention, ein bisschen sie, den Menschen ein bisschen greifbarer zu machen?
Also, darüber habe ich jetzt so in dieser Formulierung nicht nachgedacht, aber es war auf jeden Fall eine Intention von mir, sie vielleicht nochmal neu zu entdecken, vielleicht auch Leute, die sie noch nicht kennen, junge Frauen, junge Männer, sie zu entdecken und vielleicht sie so ein bisschen von diesem Geröll, diesen Ablagerungen und dem, was so um sie herum sich im Laufe der Jahrzehnte aufgebaut hat, die Schwierige, die mit dem dramatischen, leidvollen Tod, mhm, des Opfer, der Mythos, die Diva und so weiter. Das wollte ich so ein bisschen...
Diese berühmten Männer auch,
ja, die da vorkommen. Ja, die Männergeschichten, genau. Also die habe ich ja zum Beispiel sehr eingedampft. Ne? Und ich wollte so das Werk nochmal nahe bringen, vor allen Dingen das Prosawerk, mhm, nochmal nahe bringen. Ja, und vor allen Dingen wollte ich zeigen, wie visionär sie gewesen ist und wie heutig ihre Texte sind. Mhm. Ja.
Warum denkst du, hat sich da so viel angesammelt, so viel Geröll, wie du gesagt hast, im Laufe der Jahrzehnte?
Also der eine Grund ist bestimmt ihr ja wirklich tragischer Tod. Also eine Frau, die mit der Zigarette sozusagen Verbrennungen erleidet, dann ins Krankenhaus gebracht wird und nach 2 Wochen stirbt. Aber jetzt hat zum Beispiel mir letztens jemand gesagt, sie sagte, ach, ich wusste gar nicht, dass sie erst im Krankenhaus gestorben ist. Ich dachte immer, ich habe immer ein brennendes Bett gesehen, wenn ich an Ingeborg Bachmann gedacht habe. Also sowas zum Beispiel, ja. Das sind natürlich diese Mythen. Dann hat sie ja auch selber über das Feuer geschrieben. Es gibt ein Gedicht, Erklär mir Liebe, da zitiert sie einen Satz, ich glaube, er ist von Baudelaire, ich will mich nicht festlegen. Mit meiner verbrannten Hand schreibe ich über die Natur des Feuers, ist, glaube ich, ein Zitat. Es gibt in Malina Stellen, wo sie auch übers Feuer spricht, also dass sie manchmal Angst hat, dass sie sich, wenn sie sich die Zigarette an der Herdplatte anzündet, dass die Haare Feuer fangen. Mhm. Es gibt einen tollen Film, wie ich finde, von Werner Schröter, da hat Elfriede Jelinek das Drehbuch geschrieben, da sind die ganze Zeit die Flammen, also ich glaube so Flammen und Feuer, das ist so das, was viele Ältere zumindest mit Bachmann verbinden. Ja, und ich wollte einfach die Schreibende, die Schriftstellerin, die ihrem Werk verpflichtet war, einer Berufung, die sie mit Sicherheit verspürt hat, eine Unbedingtheit hatte, trotzdem zu schreiben, im Kampf mit ihren Traumata, mit ihren psychischen Dispositionen. Das war mir wichtig.
Ich finde, das sieht man auch so schön bei deinem Film, diese Autorin, diese Lyrikerin, diese Prosa-Autorin, die einfach keine andere Wahl hatte ihr ganzes Leben lang, oder? Außer ihre ganze Geschichte, ihre Herkunft, die Zweite Weltkrieg-Geschichte natürlich, die Geschichte mit dem Vater, der bei der NSDAP war, das alles auch irgendwie zu verarbeiten. Und es gab für sie keine andere Möglichkeit, außer zu schreiben. Das ist so schön geblieben auch.
Gut, also ich meine, sie hatte schon auch, als sie jung war, in Wien auch andere Pläne. Also sie hat ja Philosophie studiert, promoviert über Heidegger und hat da auch mal überlegt, in den Wissenschaftsbereich zu gehen. Also sie war ja auch die Denkerin. Aber sie war immer fasziniert vom Schreiben. Und das hat ein bisschen gedauert, glaube ich, bis sie sich dieses freie Schreiben zugetraut hat, weil es ja auch mit einer Existenzsicherung zu tun hat. Ja, also ich habe damals an die Sandra Hüller, die ja mit mir da so, wie ich finde, so schön zusammengearbeitet hat, damals geschrieben, als ich sie gewinnen wollte für dieses Projekt, habe ich ihr geschrieben, warum sind denn eigentlich immer alle diese Rock'n'Roll-Schriftsteller, Burroughs, Bukowski und so weiter, die sich totgesoffen haben und die Drogen genommen haben, warum sind die alle so cool? Ja, und warum ist sie so die tragische Leidende gewesen, die eben auch natürlich getrunken hat, Tabletten genommen hat? Und das wollte ich so anders erzählen. Ja.
Das sind einfach diese Zuschreibungen, die man männlichen Autoren dann zugesteht. Das ist dann Rock'n'Roll, wie du sagst. Und sie ist die tragische.
Ja, sie ist das Opfer. Ne?
Ja. War dann, weil du Sandra Hüller schon angesprochen hast, und das ist ja faszinierend, weil es ist ja nicht nur eine Dokumentation über Ingeborg Bachmann, sondern du spielst gewisse Szenen oder einen Tag im Rom mehr oder weniger von Ingeborg Bachmann nach. Oder du lässt gewisse Szenen nachstellen von Sandra Hüller. Und wie ist diese Verbindung überhaupt zustande gekommen oder wie habt ihr euch gefunden?
Also die Verbindung zu Sandra Hüller.
Ja.
Ja, also ich kenne Sandra schon lange. Und zwar habe ich sehr, sehr viele Jahre, über 20 Jahre das Programm der Lit Cologne mit kuratiert. Und internationales Literaturfestival in Köln. Und wir haben immer schon Schauspieler, Schauspielerinnen, Texte, die deutschen Übersetzungen sprechen lassen. Haben also Schauspielerinnen, Schauspieler eingeladen mit den Autoren zusammen. Und da habe ich Sandra schon ganz früh eingeladen, weil, also seit ich sie in Requiem gesehen habe, was jetzt, ich weiß nicht, sehr, sehr viele Jahre her ist, war ich total fasziniert von ihr. Und sie ist ja auch ein Theatertier und sie ist eben auch eine fantastische Sprecherin. Darum habe ich sie immer wieder eingeladen. Sie ist auch immer gerne gekommen, weil sie das auch liebt, Literatur vorlesen. Und dann saß man so gegenüber, so nach so einer Veranstaltung im Café und ich sage, irgendwie erinnerst du mich an Ingeborg Bachmann? Du müsstest sie doch mal spielen. Und sie so, ja, ich liebe Bachmann, die begleitet mich schon lange. Und aber keiner schreibt mir ein Drehbuch. Schreib du mir eins. Ich so, ja, ich bin Dokumentarfilmerin, kann ich nicht. Und Schnitt, sage ich jetzt mal, es kam tatsächlich, ist mir angetragen worden von einer Redakteurin, die mich sehr gut kennt und von meiner Bachmann-Leidenschaft weiß. Die sagte vor 3 Jahren, es ist in 3 Jahren 100. Geburtstag, möchtest du nicht einen Film über sie machen? Wo ich sofort Feuer und Flamme war. Es war gerade, glaube ich, auch erschienen der Film von Claudia Müller über Elfriede Jelinek, Die Sprache von der Leine lassen, den ich faszinierend fand.
Der war total schön.
Ja, toller Film.
Habe ich da ums Eck im Admiralkino gesehen. Auch sehr schönes Kino.
Ja, also ich finde auch total faszinierend, weil das ist relativ selten, dass, also wie Jelinek über ihr Werk sprechen kann, mit welcher Klarheit, mit welchem Witz und mit welchem, also gar nicht abgehoben, sondern sehr, sehr eloquent. Also absolut, das hat Bachmann zum Beispiel nicht so gerne gemacht. Sie hat auch immer gesagt, ich bin gar nicht gut in Interviews, ich kann besser schreiben, also ich kann besser denken, wenn ich schreibe. Ja, aber das war so eine Ermutigung, dass man das wagen kann, weil ich meine, Literatur im Film, im Dokumentarfilm ist schwer, also weil Text und Bilder kann schnell irgendwie belehrend werden.
Und es gab wahrscheinlich auch nicht so viel Material von ihr, kann ich mir vorstellen,
genau,
oder?
Genau, so ging das dann los. Dann habe ich dieses Archivmaterial gesichtet und das ist relativ überschaubar, weil Jelinek ist ja nun einige Jahre später zur Welt gekommen. Da war das natürlich auch die Lage schon ganz anders mit Interviewmaterial und so weiter. Und das war relativ überschaubar und ich habe mir sowieso überlegt, ich wollte keine Talking Heads, also ich wollte jetzt nicht losziehen und nochmal, also es gibt ja auch nur noch wenige Zeitzeugen, muss man sagen, ist klar, wenn jemand 100 geworden wäre, bleiben nicht mehr sehr viele Leute übrig. Und dann habe ich halt überlegt, was kann ich, ja, wie kann die Form sein? Und weil ich eben in dieser Neuentdeckung durch ein Treatment, das ich schreiben wollte, gemerkt habe, wie aktuell die Texte sind. Ja, also gerade was Identität, Gender, Mansplaining, Angst, Angststörung, Krankheit, Körper und Krankheit ist ja total faszinierend, wie sie darüber schreibt. Dachte ich, wie kann ich das ins Heute holen? Mhm. Dann fiel mir Sandra wieder ein. Und ich dachte, wenn ich das mit ihr in irgendeiner Form, also vielleicht kann sie, ja, ich wollte kein Reenactment, aber ich wollte mit ihr irgendeine Form entwickeln. Ich wusste noch gar nicht genau, wie.
Wie hat sie reagiert
darauf? Ja, und das war das Tolle. Ich habe ihr dann geschrieben und sie hat innerhalb von 10 Minuten geantwortet und sagte, ich bin dabei. Und das war mitten so, das war um Weihnachten rum, vor zweieinhalb Jahren. Da war sie gerade kurz vor diesem Oscar-Rummel und ich dachte, da kommt jetzt
sie
bestimmt
ein Nein.
Und es kam ein Ja, weil sie sich daran erinnert hat und weil sie einfach auch sich mit Bachmann beschäftigen wollte und sie das auch wirklich schade fand, dass sie das verpasst hat, weil sie sagt dann, ich werde ja auch älter, also ist ja begrenzt die Zeit. Und so kam diese Zusammenarbeit zustande. Und das hat mich dann beim Schreiben beflügelt. Ich wusste, ich habe Sandra, die kann eh alles. Dann habe ich schon eine Weile, also dann habe ich eine Art Textbuch erstellt, weil das war mir auch klar, ich will Bachmann in ihren eigenen Worten, plus Interviews, Archivmaterial von damals.
Sandra Hüller liest dann auch noch
Texte. Genau, ja, das war auch immer wichtig, dass sie auch Text so, sie kann ja auch Text so transparent machen und so leicht machen, auch schweren Text, finde ich. Ja, und dann hatte ich so ein Textbuch, so einen Verlauf, das war so zum Teil biografisch und zum Teil so clusterartig an bestimmte Themen gebunden. Und dann habe ich aber noch nach einer Form gesucht. Und da wusste ich lange Zeit gar nicht weiter. Und ich arbeite schon seit vielen Jahren mit einer Dramaturgin zusammen, Jutta Doberstein, und mache immer so Ping-Pong mit ihr. Und sie meinte dann auch, wir brauchen irgendeine Form von Mini-Handlung. Mhm. Und dann kam dieser Tag, ein Tag im Leben von. Und dann ging das irgendwie ganz leicht. Ich dachte an Mrs. Dalloway von Virginia Woolf. Mhm. Das ist auch ein Tag im Leben einer Frau in den Wechseljahren, würde ich heute sagen, als ich es jetzt nochmal gelesen habe. Das ist total interessant, wie man das heute liest. Damals nicht ausgesprochen, aber ganz klar. Und dann habe ich diese Szenen, dann habe ich mir das so vorgestellt. Das ist natürlich ein imaginärer Tag. Aber es ist vieles biografisch grundiert. Also ich weiß, dass sie gerne etruskische Grabstätten besucht hat. Wir wissen, dass sie nachts durch Rom gesträumt ist. Wir wissen, dass sie am Tiber war, dass sie da spazieren gegangen ist, dass sie nach Ostia ans Meer gefahren ist und da, dass sie gerne schwimmen gegangen ist, also solche Geschichten. Das habe ich mir dann so zusammengebaut und dann floss das irgendwie.
Hattest du als Dokumentarfilmerin dann nie so dann die Lust, vielleicht auch doch einen Spielfilm zu machen?
Gar nicht, nee. Gar nicht. Und ich bin auch jetzt während unseres Drehs auch manchmal gefragt worden, na jetzt hast du Blut geleckt, jetzt machst du einen Spielfilm.
Wenn man Sandra Hüller schon an der Hand hat quasi dann.
Nee, also mir hat, also ich muss sagen, das war ja ein leichter Dreh im Sinne von eine Schauspielerin, ein kleines Team, überschaubare Drehorte. Das hat mich schon an meine Grenzen gebracht, weil ich bin ja normalerweise mit maximal 3, vielleicht auch mal 4 Leuten unterwegs. Und das Tolle am Dokumentarfilm ist ja auch, dass man ganz schnell die Pläne wieder ändert. Man plant was, dann fährt man irgendwo hin, dann stellt man sich vor, das und das wird passieren, dann kommt alles ganz anders, dann statt der Sonne, statt dass die Sonne scheint, regnet. Und das finde ich auch eigentlich immer das Tolle beim dokumentarischen Drehen, dass es nicht so festgelegt ist vorher. Also ich mag so dieses, auch wenn mich das stresst, mag ich aber immer dieses, der Kampf mit dem, oder sag ich mal so, nicht der Kampf mit dem Zufall, sondern den Zufall einladen. Also der Zufall, wenn man dokumentarisch dreht, also so wie ich meine Filme drehe, so dann muss man immer mit dem Zufall sozusagen befreundet sein. Und das ist mir aber auch bei den Dreharbeiten zugute gekommen, weil ich da nicht so perfektionistisch war, wenn mal was schiefgegangen ist. Zum Beispiel wir nicht an dem Kiosk drehen konnten, das wir vorher ausgesucht hatten, weil da eine Frau drin saß, die einen hysterischen Anfall bekommen hat und es weggeschickt hat, weil das wäre nie abgesprochen gewesen. Ja, sind wir halt um die Ecke gegangen, haben wir an einem anderen Kiosk gedreht.
Das, wo sie Zigaretten zum Beispiel kauft, glaube ich, oder so.
Ja,
Was ich sehr schön finde, hast du das auch, ist das irgendwie dokumentiert auch, dieses Rausfahren auch, weil du gibst, also Sandra Hüller, man spürt diese Melancholie quasi dieses Alltags, dieses Tages, aber dann so beim Rausfahren auch so eine gewisse Leichtigkeit, die plötzlich da ist und sie fängt zum Tanzen an und schmeißt sich in den Sand und irgendwie diese ganze Schwere, die wir vielleicht alle irgendwie auf Ingeborg Bachmann so projizieren, löst sich plötzlich in so einer Leichtigkeit auf. Wolltest du das ihr reinschreiben quasi oder hast du das?
Ja, also das zum Beispiel der Tanz ist so ein Beispiel, das nenne ich immer, das ist mein Geschenk an Bachmann, der Tanz. Also ausgelöst oder inspiriert wurde dieser Tanz von einer Textstelle aus Malina, so ist das jetzt auch im Film gebaut. Das sagt sie sinngemäß, am Brausen von Worten fängt an in meinem Kopf und die Silben flimmern und schweben an der Hirndecke und alles ist wie Exultate Jubilate, das Buch, das ich zu finden weiß. Und dann so Exultate Jubilate ist eine berühmte Mozart-Arie und dann war das irgendwie plötzlich da. Da dachte ich, ja, Sandra tanzt dann einfach. Sie läuft den Tiber lang, hört das und fängt an zu tanzen. Ich habe auch an Frances Ha gedacht. Da gibt es eine berühmte Tanzszene, Greta Gerwig. Ich wusste aber nicht, wie. Also ich habe nur geschrieben, Tanz zu Exultate Jubilate von Mozart. Wir haben dann später eine andere Musik genommen. Und da habe ich immer gedacht, ich will sie so rausholen aus dieser Hemmung. Weil in dem Archivmaterial sieht man das ja auch. Sie spricht ja auch gehemmt und man hat so das Gefühl, dass sie sich nicht in ihrem Körper wohlfühlt und dann wollte ich ihr diese Freiheit schenken, aus dem Kopf herauszukommen. Also wir haben dann auch so mit einer Choreografin gearbeitet, es gibt so eine Szene, da legt Sandra auch den Kopf, so fängt das an, so richtig ab am Anfang, weil der so schwer ist, weil sie immer denkt und liest und das war so ein Geschenk, das habe ich ihr gewünscht. Und gleichzeitig war das auch, und das passt ja vielleicht auch zu diesem Podcast, war es für mich auch das Glück der Kreativität. Also ich kann es nur von mir sagen, ich prokrastiniere endlos und leide und quäle mich. Also gerade eben beim Schreiben von Treatments oder in diesem Fall Drehbüchern oder einem Drehbuch, eine Art Drehbuch. Und wenn dann der Durchbruch da ist und ich komme in Flow, dann ist es natürlich auch das Schönste überhaupt. Und das hat Bachmann ganz bestimmt auch gehabt, diese Momente im Schreiben, wo es dann wirklich ein Glückszustand ist.
Hat es dir geholfen, dass du jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit hattest, auch diesen Film zu machen? Weil ich schätze mal, 2 bis 3 Jahre, wie du gemeint hast, es klingt zwar jetzt einmal nach einer ganzen Menge Zeit, aber für einen Film dann ja doch nicht, dass du quasi zu diesem 100. Geburtstag, der jetzt am 25. Juni 2026 wäre, auch fertig bist.
Ja, sehr guter Punkt. Also ohne Deadlines wäre ich verloren. weil ich eben, genau, also ich bin wirklich eine schlimme Prokrastiniererin. Ich weiß mittlerweile auch, im hohen Alter wird man ja auch verständnisvoller mit sich selbst. Ich weiß mittlerweile auch, dass ich nicht wirklich prokrastiniere, sondern dass in meinem Kopf ganz viel passiert. Aber es ist einfach eine Riesenanstrengung von diesem Recherchieren, auch mal was aufschreiben, überall gelbe Klebezettelchen haben, an den Büchern Karteikarten. Aber dann wirklich so dahin zu kommen, dass alles aufgeschrieben wird, das ist für mich immer wieder wie so ein, ja, also ich muss irgendwie eine Wand durchbrechen. Und das ist mir sehr schwer gefallen. Aber der Zeitdruck hat, also ich musste einfach weitermachen. Und dann habe ich dann auch so mittlerweile meine kleinen Helferlein, mit deren Hilfe ich das dann schaffe, dieses Hinauszögern zu durchbrechen. Aber Deadlines sind für mich immer gut, ja.
Ich schätze auch bei so, wenn man sich mit Ingeborg Bachmann beschäftigt, da kann man sich natürlich auch verlieren in unzähligen Biografien und dann im Originalwerk natürlich auch noch.
Ja, das Originalwerk ist ja sogar noch überschaubar, also ich sag mal das, was zu Lebzeiten veröffentlicht wurde, aber der Briefwechsel, mit Frisch hatte ich natürlich eh schon gelesen. Ich hatte eigentlich alles gelesen, was bis zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht war. Aber ich glaube, es ist eine Kombination. Ich habe das jetzt wieder irgendwo gehört. Wo war denn das? Das war das dritte Auge, Verstand und Intuition. Mhm. Und das ist mir jetzt erst, also und ich dachte, ich habe, glaube ich, mit Verstand und Intuition an diesem Text gearbeitet, weil es ist ja erstmal ein Text. Es ist ein Text, der gar nicht aus meinen Worten besteht, sondern das sind ja alles Teile, die ich mir rausnehme aus verschiedenen Büchern, Interviews, die ich transkribiert habe oder die transkribiert worden sind. Und diese Mischung aus Verstand und Intuition und sich an einem bestimmten Punkt eben auch diesem Subjektiven überlassen. Und da muss man dann auch mal ausschalten, den Zweifel und das müsste man noch erzählen und das müsste man noch erzählen. Das ist, glaube ich, immer der Punkt, der erstmal schwer zu erreichen ist.
Also lieber weglassen
viel. Ja, genau, ja. Und wirklich, also mir hat dann geholfen bei der Arbeit, mir zu sagen, es gibt ja Biografien und jeder, der möchte, kann sich alles über Bachmann selber aneignen, weil er kann ja Bücher lesen. Ich mache einen Film, ich darf weglassen. Aber das Weglassen und Verdichten ist letztendlich, ist sowohl beim Schreiben dieses Montagebuchs das Schwierigste gewesen und auch im Schnitt später. Mhm. Das tut ja weh, das Weglassen.
Natürlich. Kill your darlings, sagt man auch so gerne. Mhm.
Ich habe jetzt einen tollen Satz gehört bei der Dankesrede von Mascha Schilinski, in die Sonne schauen beim Deutschen Filmpreis. Da sagt sie, man sagt uns FilmemacherInnen doch immer, kill your darlings. Wir haben es mit unserem Film umgekehrt gemacht. Take all your darlings.
Schön.
Das fand ich auch lustig. Aber dazu habe ich letztens, also zum Weglassen, ein tolles Zitat von Alexander Kluge gelesen, beziehungsweise habe es in einem Roman gefunden von Ben Lerner, Transcription, wo ein junger Mann einen Älteren, der eindeutig Kluge ist, interviewt und der sagt, ja, im Schnitt, alles, was man weglässt im Schnitt, ist dunkle Materie, die trotzdem auf den Film einwirkt. Und das finde ich ganz toll. Das hoffe ich, dass das irgendwie auch in meinem Film die dunkle Materie sich irgendwie zwischendrin bemerkbar macht.
Du hast früher gesagt, diese Unterschiedlichkeit auch von Ingeborg Bachmann, das ist ja auch so faszinierend, weil man natürlich so viel hineininterpretiert. Und irgendwie, also ich komme selber aus Kärnten und irgendwie ist der Ingeborg Bachmann doch irgendwie da, aber nur so als Monolith irgendwie und nicht greifbar. Ich hoffe, dass sie jetzt greifbarer irgendwie auch wird. Und dann diese Interview-Ausschnitte, die man bei dir sieht, wo sie total schüchtern ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber so überzeugt auch natürlich von dem, was sie macht und mit so viel Mut sich auch entgegenstellt dieser Männerwelt, in der sie da groß geworden ist und wo sie auch zum Schreiben begonnen hat. Das fand ich schon sehr... Hat dich das überrascht oder war das irgendwie...
Ja, es ist mir genauso gegangen, wie du das gerade beschreibst. Dieser Mut, also gerade zum Beispiel bei der Preisrede, bei der Rede »Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar«, das war der Preis der Kriegsblinden.
Stimmt, ja.
Wie sie ganz schüchtern, ein bisschen linkisch diesen Preis in die Hand nimmt und sie stellt sich aufs Podium und...
Sie weiß gar nicht, wie sie jetzt tun soll eigentlich,
ganz
oder?
Ganz unsicher. Und dann haut die einen Text da raus. Der Text ist wirklich... Also ich meine, sie sitzt da. Erstens sitzt sie alles mit ehemaligen Wehrmachtssoldaten da, die schwarze Brillen haben, ein Auge fehlt, also Kriegsversehrte. Die eben auf der einen Seite, genau, also das ist ihr Thema mit der NS-Vergangenheit, sie, ihr Vater. Und auf der anderen Seite sind die eben blind oder sehbehindert. Und sie spricht die ganze Zeit in diesem Text von, wir müssen sehend werden, auch wenn wir nicht sehen können, müssen uns die Augen aufgehen. und haut den dann im Grunde genommen auch nochmal so und gibt den so einen Satz mit, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Und da redet sie natürlich verschlüsselt auch von Auschwitz und der Shoah. Das hat mich total fasziniert. Oder 1961 sitzt sie irgendwie in der Kongresshalle auf der Bühne, 1000 Leute. Ich glaube, Walter Höllerer, der hat das LCB, das Literarische Kolloquium in Berlin gegründet. Das war, glaube ich, so der Erste, der so Lesung als Event inszeniert hat. Literatur im technischen Zeitalter hieß diese Lesereihe. Und sie sitzt da, scheinbar, also wird hereingeführt von ihm, scheinbar schüchtern, und haut dann einen Text raus, und Undine geht, wo sie mit den Männern so gnadenlos abrechnet, wo man so, ja, das ist genau das. Sie ist so widersprüchlich und so vielschichtig, das hat mich total fasziniert. Und das wollte ich auch zeigen, also dem wollte ich auch Platz einräumen. Ne? Das ist dieses Gefühl, dass ich beim Sichten, also das ist immer bei meinen Filmen, wenn ich mit Archivmaterial arbeite und ich sehe das erste Mal dieses Archivmaterial, und im Grunde genommen ist so mein Gradmesser dafür, was ich spannend und interessant finde, so ob ich eine Gänsehaut kriege oder nicht. Und das versuche ich, das habe ich so gelernt, vor allen Dingen mit meinem Film Kuhlenkampfs Schuhe, ein reiner Archivmaterialfilm, dass das, was mich berührt und das, was ich spüre beim ersten Sichten, eigentlich den anderen ähnlich geht wie mir und dass ich darauf setzen muss, auf das Gefühl, dass ich das erste Mal habe, wenn ich bestimmtes Archivmaterial sehe. Das ist spannend.
Auch vielleicht noch ganz kurz, weil auch diese Welt, in der sie da zu schreiben beginnt und die Gruppe 47 und so, also diese männergeprägte Welt, wo ja Frauen im Prinzip überhaupt keinen Platz haben. Du gibst den Männern ja gar nicht so viel Platz dann auch in deiner Doku wahrscheinlich, bewusst auch, aber was ein Marcel Reicher-Nitzky dann nur in so einem Halbsatz sagt. Also das muss man sich ja auch immer wieder mal in Erinnerung rufen, ja. In welcher Welt sie da ein weiblicher Literaturstar wurde.
Ja, also es ist zum einen, es ist natürlich, also ein zutiefst chauvinistischer Literaturbetrieb
unglaublich,
gewesen.
Unglaublich, ja.
Es ist auch von den, also Reinitzky natürlich ausgenommen, aber wo sie erstmal so in dieser ganzen Lyrikbereich war, im Grunde genommen noch von alten Männern, die noch aus der NS-Zeit gekommen sind, geprägt. Und also zur Verteidigung von Marcel Reich-Reinitzky muss man sagen, die anderen Kritiker waren ja auch nicht besser. Also es gibt einen Satz in meinem Film, der in einer Rezension stand, diese Erzählung hat den Geruch des Klimakteriums. Also, da ist man fassungslos, oder? Also ich war fassungslos. Aber genau das ist es immer, was ich dann, ich nehme mich zum Gradmesser, entweder meiner Empörung oder meiner Beeindrucktheit und so weiter und so fort und versuche das dann später in der Montage mit der Editorin zusammen, der es dann meistens auch so geht, auch an die ZuschauerInnen weiterzugeben, ja.
Na, und auch das aufzubrechen, weil das hat man ihr ja zugestanden, dass sie jetzt dieser Lyrikstar ist, aber dass sie Prosa schreiben kann, das wurde ja skeptisch beäugt, oder?
Ja, und das habe ich eben nicht gewusst.
Ja.
Das habe ich in der Recherche erst verstanden und das habe ich im Grunde genommen erst mit den Interviews verstanden. Ich habe mir ja also es gibt noch bestimmt 3 Radiointerviews, längere, wo auch da immer wieder kommen die Kritiker, die Männer in der Regel, darauf, warum sie denn nicht weiter Lyrik schreibt. Wollen sie wirklich keine Lyrik mehr schreiben? Das kann doch nicht sein. Also ihre Lyrik ist doch... Und das war mir so nicht klar. Und mit welcher Grandezza, sage ich mal, sie in den Interviews das dann im Grunde genommen behauptet, dass sie keine Lyrik mehr schreibt, weil sie hat eigentlich immer weiter Lyrik geschrieben. Sie hat nur nicht viel, sie hat nur nicht mehr viel veröffentlicht. Also da dachte ich, warum? Also warum hat man ihr denn nur diesen Platz als Lyrikerin zugestanden? Das habe ich erst nicht begriffen. Also ich weiß natürlich immer noch nicht, aber meine Vermutung ist, dass die Lyrik doch etwas Weibliches ist.
Ich habe so gelesen jetzt, nachdem ich deinen Film gesehen habe.
Ja, aber ich habe es auch, ich vermute es so. Also immerhin, es gab Annette von Droste-Hülshoff. Die Lyrik ist weiblich, es gibt natürlich auch viele männliche Lyriker, aber das ist so die Poetessa, das ist so, das ist der Thron, auf dem wir sie gerne hiefen und die Lyrik ist ja auch beeindruckend gewesen, aber dass die Prosa so missverstanden wurde oder so noch nicht verstanden worden ist, das hat mich schon überrascht, muss ich sagen. Weil sie war natürlich auch eine der ersten in dieser Zeit, die so dezidiert weibliche Themen überhaupt in ihre Erzählungen reingebracht hat. Also erstmal gab es ja diesen Erzählungsband Das 30. Jahr. Da gibt es zwei oder drei Erzählungen, die aus der männlichen Perspektive geschrieben sind. Die fand auch Reich-Ranitzky und auch andere Kritiker toll. Aber es gibt eben eine Erzählung, Ein Schritt nach Gomorra, wo sie eine Art lesbische Annäherung zwischen zwei Frauen schildert. Das ging natürlich gar nicht. Also da war ich überrascht.
Und dieses Gender-Fluidität, würde man wahrscheinlich heute sagen, das ist natürlich auch ein Thema, das uns heute natürlich umtreibt. Also es sind so viele Themen, die sie vorweggenommen hat.
Oder Sprache, ne? Ich finde so toll diesen Satz, Sprache als Mordversuch an der Wirklichkeit. Das ist aus einem Text, auch Ein Schritt nach Gomorra, wo sie sagt, und irgendwann, mein Reich wird kommen, es ist nicht das Reich der Frauen, und es ist nicht das Reich der Männer, es ist ein neues Reich und da werden wir nicht mehr etikettiert, sinngemäß, da werden wir nicht mehr in Schubladen gesteckt. Das ist doch genau das, worüber wir jetzt diskutieren. Das fand ich total spannend.
Ja, und auch die Wissenschaft, also die Ärztinnen und also eigentlich waren es ja nur Ärzte, muss man dazu sagen.
Genau, und das ist im Grunde genommen auch eine Rede an die Ärzte. Also klar, das ist eine Rede an die männlichen Ärzte. Das ist aus Male Oscuro, das ist ein Band, der eben aus dem Nachlass zusammengestellt wurde und herausgegeben wurde, der total wichtig war für mich, für den Film. Ja. Oder also psychosomatische Medizin, Panikattacken, Angststörungen, damit hat sie sich ja auch beschäftigt. Also ich musste auch zwischendurch, es hat jetzt gar nicht lange her, ist ein Dokumentarfilm, ein Porträt über Siri Hustvedt erschienen von Sabine Liedl. Und da sagt eine Schwester von Siri Hustvedt, ja, die Siri als Kind und Jugendliche, es hat sie immer so eine intellektuelle Einsamkeit umweht. Und ich habe gewisse Parallelen zwischen Hustvedt und Bachmann sind sicher, dass auch Hustvedt sehr, sehr früh sehr intellektuell war, vielleicht beide hochbegabt vermutlich. Das hat sie ja auch zur Philosophie gezogen und Hustvedt hat ja auch ihre eigenen Symptome wissenschaftlich erforscht, die zitternde Frau zum Beispiel. Und der große Unterschied ist, dass Hustvedt eine Resilienz hatte, die vermutlich aus der Kindheit kommt. Sie war auch kränklich, als Kind schon eher zart beseitet, aber sie hat es halt geschafft, eine lange Beziehung zu führen, eine gewisse Resilienz mitgebracht und konnte dadurch ein großes Werk schaffen. Das hat Bachmann gefehlt, was mit verschiedenen Dingen zu tun hat. Ne?
Also, ja, und sie ist überhaupt nicht alt geworden. Ich war dann, wo ich den Film gesehen habe, wieder so erstaunt auch, dass sie ja nicht mal 50 geworden
ist. 47. Übrigens genau, also Sandra Hüller war 47, als sie das, als wir in Rom gedreht haben. Zufall.
Wahnsinn.
Schöner Zufall,
Das sind diese Zufälle, die du eingangs gesagt hast. Ja. Du bist ja studierte Literaturwissenschaftlerin, stimmt das?
Ja, also sagen wir mal so, also ich habe auf Lehramt studiert insofern und ich habe eigentlich im Studium versucht, möglichst nur Literaturwissenschaft zu machen. Aber ich habe jetzt nicht Germanistik studiert, sondern Lehrerin, habe aber dieses zweite, also habe gar keine Referendarzeit mehr gemacht.
Ist das dann trotzdem so ein Herzensprojekt, das du auch so ein bisschen abschließen konntest mit diesem Film?
Also mit der Literatur werde ich nie abschließen, weil ich komme wirklich von der Literatur. Also ich habe wahnsinnig viel gelesen, ich lese immer noch viel. Ich habe 8 Jahre lang in einem Verlag gearbeitet, bei Kiepenheuer & Witsch. Ich habe über 20 Jahre das Programm der Lit Cologne gemacht und gelesen. Ich komme schon von der Literatur und auch insofern komme ich vom Geschichten erzählen und so bin ich eigentlich zum Film gekommen.
Wie ist das passiert?
Auch ein biografischer Zufall. Also ich habe bei Kiepenheuer & Witsch gearbeitet und nach 8 Jahren wusste ich irgendwann, ich kann nicht mehr in ein Büro gehen. Mhm. Ich habe sozusagen mein eigenes kreatives Brennen gespürt und bin dem nachgegangen. Und habe dann mich ziemlich ins kalte Wasser geworfen, habe gekündigt. Ich habe damals, war Pressesprecherin bei Kiepenheuer. Es war eigentlich ein total begehrter Job, aber...
Ist auch ein sehr großer, renommierter, toller Verlag.
Absolut, ja. Und ich habe da auch wahnsinnig viel... Ich habe ja für später so viel gelernt, was ich da gar nicht so wusste. Aber ich habe da zum Beispiel journalistisches Denken gelernt, weil ich eben so viel mit Journalisten, meistens waren es Journalisten, also meistens waren es damals Männer, aber natürlich auch Frauen, zusammengearbeitet habe. Ich habe so gelernt, was ist interessant, woraus kann man eine Story machen, und wollte dann eigentlich Journalistin werden, schreiben. An Filmen habe ich überhaupt nicht gedacht, weil ich mir das gar nicht zugetraut habe. Und ich habe dann eine befreundete Mutter im Hort meiner Kinder kennengelernt. Und die war Fernseh-TV-Journalistin. Das ist die Corinna Belz gewesen. Die hat später, die macht jetzt seit vielen Jahren auch abendfüllende Dokumentarfilme. Die hat den Film über Gerd Richter gemacht, Painting. Ja. Und die hatte damals irrsinnig viel zu tun mit kleinen Kulturbeiträgen fürs Fernsehen und sagte, willst du mir nicht beim Recherchieren helfen? Ich krieg's gerade gar nicht mehr hin und so. So bin ich ins Fernsehen geraten, habe erstmal Beiträge gemacht für Kulturmagazine. Und sie wollte lange Filme machen.
Das sind
machen.
So 5 bis 10 Minuten genau, Beiträge genau. Wahrscheinlich.
Und sie wollte lange Filme machen. Und wir haben uns so zusammengetan, weil es schwierig ist, von diesen kleinen Beiträgen so diesen Sprung ins Größere zu machen. Und zu zweit haben wir da intensiv ein paar Jahre zusammengearbeitet und haben dann auch unseren ersten langen Film gemacht. Dann haben die Wege sich getrennt und das war eigentlich Learning by Doing und sie hat mir irrsinnig viel beigebracht. Also ich bin auf keine Filmhochschule gegangen. Ich habe auch lange gedacht, dass das ein großer Makel ist, dass ich nicht auf einer Filmhochschule war. Irgendwann habe ich dann gemerkt, es geht auch ohne Filmhochschule. Also das war ein Zufall. Das war ein Zufall, dass ich sie kennengelernt habe. Ich hätte es von selber mir gar nicht zugetraut, weil ich habe schon einen, sag ich mal, kleinbürgerlichen Hintergrund. Mhm. Meine Eltern waren Drogisten in einem Vorort von Köln, sehr dörflich eigentlich aufgewachsen. Und mit der Kunst hatte man da nicht so viel am Hut. Und das war auch eine Unsicherheit. Also ich bin auch, wir sind alle drei, meine Schwester, mein Bruder und ich, die ersten Akademiker in der Familie. Mhm. Da wird man meistens Lehrer, habe ich in meinem Studium in einem Pädagogikseminar gelernt.
Das ist so.
Ja, das ist auch irgendwie nachvollziehbar, oder? Weil ja, Akademiker ist ja auch mit Angst besetzt, so Angst im Sinne von, also Geisteswissenschaften studieren, was kann ich damit werden? Mache ich das auf Lehramt, so hieß es immer in Deutschland, dann kann ich damit mein Geld verdienen. Und das war erstmal nicht vorgesehen.
Aber trotzdem anscheinend dieses Kündigen bei Kiepenheuer und Witsch dann trotzdem auf die andere Seite wechseln zu wollen und ja, selbst kreativ werden zu wollen. Ja. Nicht, dass die Arbeit nicht auch kreativ sein kann, natürlich.
Ja, aber diese Arbeit ist so durch mich durchgegangen. Das war so wie aus Glas. Ich kam mir immer vor wie aus Glas. Auf der einen Seite die Autorin, auf der anderen Seite die Journalistin, ich dazwischen vermittelnd. Also ich... Wenn wir über Kreativität reden, es gibt ein Buch, vielleicht kennst du es, von Julia Cameron, The Artist's Way. Ich glaube, es hat sich milliardenfach verkauft.
Ich habe es nicht gelesen, aber es ist mir ein Begriff.
Ein Untertitel, ein spiritueller Pfad zur Entdeckung deiner Kreativität. Dieses Buch ist mir wirklich in Wien, glaube ich, auf einer Pressereise, bin ich über so einen esoterischen Buchladen gestolpert und das stand in so einem Ständer und das hat mich wirklich so bang angesprungen. Ich habe das gekauft und das ist wirklich ein 3-Monats-Programm, das ich damals gemacht habe und das hat entscheidend mit dazu geführt, dass ich mich getraut habe, diesen Job an den Nagel zu hängen. Das ist doch eigentlich verrückt.
Aber hast du diese kreative Leidenschaft davor vielleicht schon irgendwie anders ausgelebt? Also nur für dich? Hast du gemalt? Hast du fotografiert?
Ich habe ganz viel fotografiert, ja, schon ganz früh. Also so gesehen bin ich dann auch wieder beim Film gut gelandet. Ja, ich hab so eine alte Spiegelreflex schon so mit 17 geerbt. Ich habe eine alte Spiegelreflex geerbt von meinem verstorbenen Vater, der war Drogist und immer mit Fotoapparaten und Super-8-Kameras zugange. Mhm. und habe angefangen zu fotografieren, habe ganz viel in der Dunkelkammer gearbeitet und ich wollte ursprünglich Fotografin werden und wollte auf eine Fotofachschule gehen in Köln. Das hat dann aber aus, ich weiß nicht, ich glaube die Anmeldezeit war, man versteht das manchmal nicht, ich habe Abitur gemacht und habe dann sofort, um auch, also ich musste mich ja finanzieren und um sofort BAföG zu bekommen, weil das war klar, dass ich das vom Elternhaus kann mir kein Studium. BAföG, das nennt sich, oh Gott, also es ist ein Zuschuss vom Staat für Studierende, die sich das nicht leisten können zu studieren.
Ja.
Eine tolle Sache. Und das hat es ein paar Jahre, musste man das nicht zurückzahlen, dann musste man es teil zurückzahlen. Gibt es das in Österreich auch?
Es gibt so einen Studienzuschuss, ja, also gab es zumindest, als ich studiert habe.
Den beantragt man, dann muss man dann sozusagen den Lohnsteuerjahres, wie nennt sich das, die Bescheinigung der Eltern hinlegen, dass die nur so und so viel im Jahr verdienen.
Genau.
Und damit konnte ich dann studieren und durfte mir auch eigentlich gar nicht viel leisten, nicht zu tun. Und mit der Fotofachschule, ich glaube, ich hätte noch irgendwie ein Jahr warten müssen. Also es ist auch komisch, wenn man jung ist, ne? Wie schnell man so manche Träume ad acta legt, denke ich jetzt rückblickend.
Aber vielleicht war es ja dann irgendwie noch nicht,
es war, die Zeit, ich glaube, war noch, es war nicht so gekommen. Genau richtig, ja. Ja.
Unsere Zeit rennt schon ein bisschen davon, aber ich würde dich noch gerne auf Anja Blaschk ansprechen.
Oh ja, bitte.
Sobens Kinn. Sie hat die Musik auch zu deinem Film geschrieben. Mhm. Was natürlich passend ist, weil sie ja schon in dem Ruth Beckermann-Film Die Geträumten, oder ist das ja?
Genau.
Mitgespielt hat. Das ist dieser Briefwechsel zwischen Paul Celan und Ingeborg Bachmann, was, glaube ich, im Radio Kulturhaus in Wien gedreht wurde.
Ja, ganz,
ich,
der toller Film.
Toller Film, ja.
Ja.
Und
mit so ganz wenigen Mitteln eine Intensität hergestellt.
Ich glaube, es spielt nur in diesen Studios.
Ja, und dort mal zwischendurch gehen sie mal eine Zigarette rauchen. Oder Anja sitzt mal am Flügel und spielt eine Melodie. Ja. Das ist fantastisch. Also den Film hatte ich in sehr, sehr starker Erinnerung. Und insofern war Anja Plaschk sofort für mich erste Wahl, als ich über Musik nachgedacht habe. Weil ich wirklich auch dachte, oh Gott, Musik. Ich kann doch jetzt nicht irgendeine Komponistin fragen, mach mir mal Musik dazu. Das geht irgendwie nicht. Also, und dann war gleich Anja in meinem Kopf, weil ich dachte, sie hat einen Bezug zu Bachmann. Das war mir eigentlich das Allerwichtigste. Sie hat sich beschäftigt mit Bachmann durch diesen Film. Und sie hat natürlich eine Intensität und sie ist einfach eine Künstlerin. Also sie ist ja keine Filmmusikerin. Filmmusiker sind auch Künstler, aber sie ist eben, ja, sie gibt Konzerte und sie ist so in so einer, sie bringt so eine eigene, so einen eigenen Kosmos mit. Und sie hat sie aber erstmal gesagt, ich will erstmal sehen, was ihr so dreht in Rom, bevor ich zusage. Und dann haben wir ihr eine Szene gezeigt, die ist auch im Film, Sandra Hüller zieht sich so verschiedene Klamotten an, fast wie so ein Laufsteg. Und das hat sie gesehen und das mochte sie so, dass sie gesagt hat, ich bin dabei. Also wir haben uns getroffen und sie hatte da auch wirklich alle Freiheit. Das war dann aber auch so ein Zufall, dann ersten Kaffee, den wir getrunken haben und sie sagt, ja, ich arbeite gerade, ich nenne es so Voice Experiments. Das ist gerade so das neue Ding. Ich habe auch eine neue Gruppe, also es gibt eine neue Gruppe, eine Band, mit denen trete ich auch auf.
Und Exit Void heißen die,
genau,
oder?
Ja. Genau. Und da experimentiere ich gerade rum. Kannst du dir das vorstellen? Ja, großartig, natürlich, sofort. Wir haben ja dann noch zwei Songs aus ihrem Werk genommen, The Sun und Creep. Und alles andere ist aber von ihr für diesen Film komponiert. Und sie hat ein Kärntner Volkslied, das du vielleicht kennst, wenn du aus Kärnten kommst. Es ist schon Still um den See.
Ja.
Das singt sie. Und ja.
Das war. Bei welchem See ist das gedreht, diese Szene?
Ach, das möchte ich eigentlich ungern sagen.
Ich habe mich das gefragt.
Das möchte ich nicht verraten.
Es soll noch Geheimnisse geben.
Genau, es soll noch Geheimnisse geben.
Aber vielleicht so abschließend noch, ist das, wenn man so dann Sandra Hüller, auch ein Weltstar, kann man sagen, mittlerweile auch seit ein paar Jahren auf der ganzen Welt bekannt, und der Anja Blaschk, alias Sobens Kinn, wenn man mit solchen Menschen auch dann, wenn man die plötzlich zur Verfügung hat, dann noch dazu Ingeborg Bachmann, die du eine Lieblingsautorin, sage ich jetzt mal, von dir. Ist dann nicht auch die Sorge oder gab es da Angst, irgendwie auch zu scheitern, dass das vielleicht das Projekt oder stand das gar nicht im Raum?
Also die Angst vorm Scheitern, die begleitet mich immer bei jedem Projekt, weil die Herausforderungen sind ja auch immer andere. Also ich habe immer ich habe eine Angst auf Drehs, ja. Aber das Entscheidende ist ja, die Angst zu überwinden. Ich habe wahnsinnige Angst, aber ich mache es trotzdem. Ich hatte natürlich Angst, ich hatte nicht Angst vor Sandra, weil wir uns kennen und weil sie eine total solidarische Person ist, war auf Augenhöhe. Aber ich habe mich natürlich auch gefragt, was ist dann, wenn das nichts wird mit dem Film? Was tue ich ihr denn damit an?
Wie viele Drehtage?
Wir hatten 8 Drehtage, also das war ja überschaubar, weil ich sollte ja auch immer von vornherein, war ja klar, dass da sehr viel Archivmaterial drin sein wird.
Aber ihr habt seine Wohnung wahrscheinlich in Rom gemietet.
Also genau, na klar, wir hatten ja auch ein Budget, also es ist auch das höchste Budget, mit dem ich je gearbeitet habe. Gott sei Dank kann ich dann in den entscheidenden Momenten auch verdrängen und mich darüber nicht mir den Kopf zerbrechen, aber ich konnte nicht gut schlafen. Aber ich habe es einfach, und das ist wirklich, also ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich glaube nicht, es gibt keine Künstler, keine Künstlerin, die keine Angst haben. Also ich habe auf meinem Laptop einen Satz von Tokotronic, Dirk von Lotto stehen, im Zweifel für den Zweifel. Früher hatte ich von Reinhard Götz Don't Cry Work. Dann habe ich irgendwann gedacht, ja, es ist gut, aber ich bin jetzt so langsam in der Phase, wo ich da so auch so ein bisschen loslassen muss. Also nicht immer nur so. Und dann habe ich im Zweifel für den Zweifel jetzt draufstehen. Also ja, klar, es hat mich die Angst immer begleitet, aber gleichzeitig haben die mich natürlich auch mit auf eine andere Stufe genommen. Das war natürlich auch toll für mich. Also das war beides, ne? Aber klar, Angst vorm Scheitern immer dabei.
Du, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand das total schön. Ich würde gerne zum Abschluss noch ein paar kurze Fragen stellen, wenn sich das noch ausgeht. Geht sich das noch aus?
Das geht sich aus, auf jeden Fall.
Und zwar, in welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Oh, nach Wien.
Nach Wien. So gedacht, jetzt kommt Rom vielleicht.
Nein, hier lebt mein Enkelkind in Wien.
Ah, okay. Immer eine Reise wert. Welcher Film oder welche Serie haben dich zuletzt verstört? Wie auch immer verstört.
Vielleicht Teufelsbad. Teufelsbad mit Anja Plaschk. Auf eine gute Art und Weise verstört. Mann, oh Mann, das ist ja wirklich ein Wahnsinnsfilm.
Ja.
Ich kannte auch diese Hintergründe nicht. Also sozusagen Selbstmord zu begehen, also nicht mehr leben zu wollen und das damit zu erreichen, ein Kind umzubringen, damit ich nicht in die Hölle komme.
Mein Gott. Um quasi hingerichtet zu werden.
Genau. Und damit aber erlöst zu werden.
Keinen Suizid.
Ja. Genau, weil als Selbstmörder bekommst du kein Grab und bekommst du keine Messe und so, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja. Verstörender Film.
Ja.
Gibt es ein Buch, das du uns gerade empfehlen kannst?
Also ich liebe die Romane von Elizabeth Strout und besonders liebe ich Olive Kitteridge.
Gibt es da was Neues?
Es gibt auch ein neues Buch von ihr. Natürlich komme ich jetzt nicht auf den Titel, weil also das neueste Buch von Elizabeth Strout, amerikanische Schriftstellerin, die hat damals für Olive Kitteridge, auf Deutsch heißt das mit Blick aufs Meer, also ja, warum auch immer.
Es ist so ein nichtssagender Titel,
ja, und in
aber
Deutschland,
es ist so ein tolles Buch.
Ja, und in Deutschland ist es vom Cover und vom Titel so in diese Unterhaltungsfrauenliteratur, so dass es kam nicht als ernstzunehmende Literatur rüber. Ich muss allerdings auch sagen, ich lese Strout lieber auf Englisch, weil sie eine sehr einfache, aber sehr elegante musikalische Sprache hat, die schwer ins Deutsche zu übersetzen ist. Es hat nichts mit der Qualität der Übersetzung zu tun. Aber ja, die empfehle ich. Und vielleicht auch Ben Lerner Transkription.
Was ist das schönste Lied der Welt?
Also du wählst ja Fragen.
Gemeine Frage.
Ah, doch. Das schönste Lied der Welt. The Barrel von Aldous Harding.
Mhm. Was soll von dir, von deiner Kunst, von deinen Filmen einmal bleiben?
Also da sage ich jetzt was ganz Ketzerisches. Ich mache mir überhaupt gar keine Gedanken über das, was ich hinterlasse, weil ich so im Hier und Jetzt lebe und diesen ganzen Gedanken mit Nachruhm, das ist kein Trost für mich. Ich will einfach alles mitbekommen. Und wenn ich dann mal nicht mehr bin, dann ist es mir auch wurscht.
Also alles im Hier und Jetzt.
Ja.
Finde ich gut. Und irgendwelche letzten Worte für heute?
Meine letzten Worte?
Nur für heute.
Für heute?
Keine Sorge. Für dieses Gespräch.
Ja, natürlich ein Zitat von Ingeborg Bachmann. Und das geht so. Ich habe einen Grad von Denken müssen erreicht, an dem Denken gar nicht mehr möglich ist.
Vielen Dank.
Was soll das alles? Ist eine Produktion von mir, Philipp Dulle. Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Damit ihr keine Folge verpasst, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf kommende Woche.